Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mai-Ausgabe. Und zwar heißt die eine queere Pride für Dresden. Und um dieses Thema ein bisschen vorzustellen und darüber zu sprechen, haben wir uns heute Gäste aus dem Vorbereitungskreis eingeladen. Und wir werden so ein bisschen schauen, in die Geschichte gehen, wo kommt eigentlich die Idee der Pride eigentlich her? Warum ist die heute so wichtig? Warum soll die eigentlich genau hier in Dresden stattfinden? Und was sind so aktuelle Debatten? Dabei, ja, ist unser Fokus eigentlich darauf, eine empowernde Sendung zu machen, aber es kommt nicht umhin, dass wir trotzdem auch über Gewalt und Diskriminierung gegen queere Menschen sprechen. Also habt das auf dem Schirm, dass das vorkommt, aber wie gesagt, unser Schwerpunkt liegt hier auf dem empowernden Aspekt. Dann fangen wir doch mal an mit einer kleinen Vorstellungsrunde, wer heute alles da ist. Vielleicht, Gusti, fängst du einfach mal an.
Mhm. Hallo, ich bin Gusti. Ich bin von der Queer Pride Dresden Orga Crew hier mit dabei. Wir haben relativ viele Untergruppen. Ich kümmere mich gerade viel um so Merch und Siebdruck und bin eben auch in der Content-Gruppe. Vielleicht auch alles gar nicht so wichtig. Ich wohne in Dresden und ich habe einen transmaskulinen Background und genau. Ja, kann da so ein bisschen was zu mir sprechen und bin heute mit zwei anderen tollen Leuten aus der Orga Crew da. Wollt ihr euch mal mit vorstellen?
Ich mache vielleicht einfach weiter. Ich bin Mima. Ich bin seit kurzem auch zum Pride-Team dazugestoßen. Ich mache auch beim Merch so ein bisschen mit, bei den Workshops. Und ich lebe jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren in Dresden und vernetze mich auch erst seit so einem halben Jahr mit der queeren Szene in Dresden, weil ich ein bisschen länger gebraucht habe, um sie zu finden. Und bin jetzt ganz froh darüber, sie gefunden zu haben und auch ein Teil davon zu sein, von denen, die da jetzt sich sichtbar machen und die Community nach außen tragen.
Ja, und ich bin die dritte Person im Bunde. Ich bin Kata, nicht binär. Und ich glaube, seit 5 Jahren in Dresden. Ich bin bei der Pride vor allem für Accessibility und auch für den Content zuständig. Und mit der Pride lerne auch ich ganz tolle neue Leute kennen. Unter anderem die beiden Menschen, mit denen ich da bin, was mich super freut. Und auch das tolle anarchistische Radio in Dresden. Deswegen vielen lieben Dank fürs Dasein heute.
Ja, super cool. Ich bin Nina und noch im Studio mit uns ist Anura, die heute hier die Technik macht. Genau, diesen vernetzenden, aktivistischen, empowernden Aspekt, der ist sehr verbunden mit der Geschichte der Pride. Deswegen wollen wir da mal ganz kurz ein bisschen reingehen für alle, die nicht so viel Ahnung haben, wo eigentlich wo die Ursprünge der Pride liegen. Da gehen wir so ein bisschen zurück in die 1960er Jahre in die USA. Das ist eine Zeit, wie wir uns vorstellen können, in der sehr starre konservative Normen galten und Queers eigentlich in ihrem alltäglichen Leben ziemlicher Gewalt ausgesetzt waren. Das ja fängt so an mit Diskriminierung und Beleidigen im täglichen Leben, aus Familien ausgestoßen, den Job verlieren, wenn man sich dazu klar bekennt, geschlagen zu werden auf der Straße, in Knast gesperrt zu werden, weil eben unter anderem Homosexualität ein Straftatbestand war oder eben in eine Psychiatrie gesperrt zu werden oder auch ermordet zu werden. Die Zeit ist auch eine Zeit, in der eben genau diese ganze Gewalt gegen queere Menschen auch in keiner Weise geahndet wurde oder irgendwie problematisiert wurde. Und leider kommt auch so ein bisschen in dieser Zeit zusammen, dass an sich die Community in dem Sinne noch gar nicht so wirklich organisiert war und viele so wirklich sehr auf der Suche waren und es wahrscheinlich, also es auch schwer war, da Anschluss zu finden. Das Leben fand eher in der Nacht statt und es gab nur so wenige Orte und Bars, an denen Menschen zusammenkommen konnten. Und eins dieser Orte war das Stonewall Inn, ein Tanzclub, in dem sich Menschen damals immer versammelt haben. Und diese Orte waren immer geprägt von sehr viel diskriminierender Polizeigewalt und Kontrollen. Und in dem Jahr 1969 gab es eben eine Kontrolle zu viel und Menschen sind aufgestanden und haben sich gewehrt. Dieses Ereignis geht so als Stonewall Rebellion oder Stonewall Riot in die Geschichte ein. Ist nicht die erste dieser Riots. Es gab vorher auch welche in Kalifornien, in San Francisco und in L.A. Aber tatsächlich hat es das Stonewall Riot aus unterschiedlichsten Gründen in die Geschichte geschafft. Zum einen hat es über 6 Tage gedauert. Zum anderen ist es in die Mainstream-Medien damals gekommen. Es gab Fotografinnen vor Ort, die Bilder davon gemacht haben, was vorher nicht der Fall war. Und das war, was für die queere Bewegung an sich ein wichtiger Impuls war, eben den Auslöser, sich zu organisieren. Damals wurde unter anderem die Gay Liberation Front gegründet, was dann ein wichtiger Impuls für die Gay Rights Bewegung in den USA geworden ist. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt war, ist, dass eben genau ein Jahr später in Erinnerung an diese Riots es eine Demo gegeben hat. Und das ging sozusagen dann als Deep Ride in die Geschichte ein und ist ein Event, was heute tatsächlich auch weltweit begangen wird. Auch unter dem Namen Christopher Street Day bekannt. Also so hieß die Straße, in der das Stonewall Inn damals gelegen hat in New York. Und ja, dazu gibt's einen super tollen Podcast, den ich empfehlen kann. Und zwar bei Working Class History. Ist ein Zweiteiler, wo ganz viele Zeitzeugen zu Wort kommen. Der ist in Englisch, aber wirklich großartig. Genau, und vielleicht ein Blick kurz noch ja, an den Ort, wo wir hier sind, nach Deutschland. Tatsächlich wurde auch, also genau, es ist unmöglich, die Queer History kurz in 3 Minuten zusammenzufassen. Deshalb habe ich trotzdem gedacht, es wäre gut, uns einfach hier so ein bisschen zu verorten, weil wir oft dazu tendieren, weit wegzuschauen. Sowohl in der BRD als auch in der DDR war Homosexualität, also vor allem männliche Homosexualität, auch kriminalisiert. Und das Spannende, ne, in deutscher Geschichte natürlich immer, also die BRD hat diesen Paragraphen aus dem NS, aus der NS-Fassung des Rechts sozusagen entlehnt. Und in der DDR wurde sich da auf die Weimarer Republik bezogen. Ende der 60er gab es sowohl in der DDR als auch in der BRD eine Liberalisierung. Und diese Paragraph wurde abgeschafft. Allerdings wurden in der BRD bis zu diesem Zeitpunkt 50.000 Menschen verurteilt und in der DDR 2000. Genau, wenn wir gerade so bei Paragraphen sind, tatsächlich gab es seit den 70ern und in der BRD seit den 80er Jahren eine gesetzliche Grundlage für geschlechtsangleichende Operationen für Transmenschen. Also ich würde das jetzt nicht hier so als mega progressive Sache feiern wollen, aber weil sie trotzdem einherging mit einer sehr diskriminierenden Art und Weise, die sich wahrscheinlich auch noch bis heute fortsetzt. Was wichtig ist, nach dieser Liberalisierung gibt es auf jeden Fall eben auch, wie in den USA, findet Organisierung statt, findet öffentliche Sichtbarkeit statt, politisches Engagement. Das wird noch mal ein bisschen gebrochen in den 80er Jahren mit der AIDS-Pandemie, wo einfach, ja, also die Community einfach richtig krass hart getroffen wurde, relativ viele nahe Menschen gestorben sind und da auch noch mal eine ganz klare Stigmatisierung und Anfeindung durch die Gesellschaft stattgefunden hat, gleichzeitig aber auch eine starke Selbstorganisierung. Und dann ist noch mal ein kleiner Sprung auch zu den 80er Jahren, wo es vor allem innerhalb der BRD diesen sexpositiven Feministinnen sich engagiert haben und ganz klar so gegen antischwule Ressentiments sozusagen innerhalb der feministischen Wegen angefangen, gegen diese Tendenzen von bürgerlichen Verbürgerlichung in der schwul-lesbischen Szene angegangen sind, für queere Formen von sorgenden Gemeinschaften sich engagiert haben und eben von so heteronormativen Familienkonzepten weggegangen sind. Das ist so ein bisschen, also gibt es so den Namen Feminist Sex Wars für diese Auseinandersetzung. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen ein Diskurs, auf den sich heute zeitgenössische queerpolitische Aktivismus bezieht. Da gehen wir wahrscheinlich dann gleich noch drauf ein, was das heißt. Und als noch einen letzten Punkt möchte ich Audre Lorde erwähnen, die eben ganz klar die kritische Perspektive schwarzer Aktivistin eingebracht hat und stark gemacht hat, dass sich eben auch innerhalb der Frauenlesbenbewegung, innerhalb politischer Bewegung mit Rassismus, Antisemitismus und Klassismus beschäftigt wird. Okay, das war jetzt ganz viel Input, aber ich wollte so ein bisschen einen kleinen Rahmen geben. Wir hören ein bisschen Musik und dann gehen wir so ein bisschen rein und schauen uns an, wie sehen denn heute aus aktuelle Debatten, was bewegt uns denn schon ganz lange, was hat sich vielleicht doch mal geändert oder worüber diskutieren wir eigentlich schon seit 20 Jahren und es hat sich nicht geändert. Oh, ich kriege nicht genug Luft.
Hat es einen Traum, hat es einen Traum. Jetzt. Ich bin verrückt, hab einen Knall und ich hab ne Riesenklatsche, bin gebürstet auf Krawall, weil ich bin ne fiese Atze, denn ich scheiße auf Geschwatze von du bist nicht normal, Alte. Da scheiß ich dick drauf, weil ich das echt für egal halte. Ich habe einen an der Waffe, ich bin Psycho, geh lieber auf die andere Seite, jetzt komm ich so daher spaziert und vielleicht hab ich ja Tollwut und raste übelst aus, wie man das im Psycho-Groll tut. Voll gut, du haust ab, denn ich bin sicher ansteckend oder vielleicht mehr so an deine Normen anecken. Ich gern als verrückt, nur weil ich deine Norm zerstöre. Oder vielleicht nicht in deine heile Welt gehöre. Ich schwöre, ich würde mich nicht selbst als krank bezeichnen. Auch nicht als gesund, weil ich würde gern das Ganze streichen. Die Unterteilung in Gesunde und in Kranke. Nein, danke, das ist doch der falsche Gedanke. Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt. Und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum und bei dem blieben keine Fenster heil. Der Staat erklärt mich schon für verrückt, weil ich trans bin. Zwangstherapie, anderthalb Jahre Wahnsinn. Dass ich aus der Bahn bin, nach so einem Kack ist eh klar. Checken, ob ich trans bin, schmeckt mir nicht wie je war. Nee, war schon wieder ein Gutachten, oh nee. Für die Namensänderung, für Hormone, für OP. Und ich gehe los zum Psychodoc, 3 Stunden Verhör. Ich mach mich seelisch nackig, intimer geht's nicht mehr. Meine ganze Lebensstory, er fragt mich all die Scheiße. Welche Unterwäsche tragen die, geblümte oder weiße? Mit Spitzen oder ruhig? Wie siehst du, dass sie erröten? Er lacht sich schlapp, das ist für das Gutachten von Löten. Und er glotzt auf meine Brüste, will, dass ich mein Genital beschreibe. Frag mich, wie ich Sex mag. Ich hab keine Wahl, bin feige, dass er mir am Ende in dem Gutachten sein Nein schreibt. Er hat die Macht, doch ich die militante Einheit. Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum und bei dem blieben keine Fenster heil.
Hallo?
Hey Hassi, Fauli hier.
Hey, was gibt's?
Du weißt schon.
Oh, alles klar. Ich bin in 5 Minuten bei dir.
Ja, ja, ich bin krank und ultramilitant. Ich bin eine asoziale Farm mit einer Wumme in ihrem Schrank. Ja, ihr bekommt immer nur Angst, weil ich gehe nicht konform. Ich hab den Schädel voller Norm, aber ich nehme es mit Humor. Denn ich bin jetzt am Start mit meiner Clique voller Queers. Ihr guckt ein bisschen verwirrt, wenn wir euch richtig rasieren. Ah. Und damit meine ich keine Beine, du Macker. Du machst dir Feinde, wenn du uns hier so beleidigst, du Macker. Denn was geht es dich an, wie wir uns kleiden oder schminken? Dein Fokus liegt auf was uns trennt, anstatt was uns verbindet. Hab keinen Bock mehr auf die Schublade, die wir nicht ausgesucht haben. Ich trete in keine vorgefertigten Fußstapfen. Ich hab einen Traum und dafür brauch ich keinen Schlaf. Ich geh jeden Tag trainieren, da wird mein Traum vielleicht wahr. Ich mach mich bereit für den Tag, an dem's heißt, queere Gangster haben sich durch ihren Kampf endlich befreit.
Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style.
es war ein schöner Traum. Und bei dem Leben keine Fenster.
Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum und bei dem blieben keine Fenster.
So, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann klingen dort bereits verschiedene Kritiken und Diskussionen innerhalb der queeren Community an. Es geht viel um Sichtbarkeit, aber auch um Rassismus, um ja eine Verbürgerlicherung der Szene. Wie sehen denn Debatten, Auseinandersetzungen eigentlich heute aus und welche Kritiken sind denn nach wie vor aktuell? Katja, wolltest du direkt...
Voll. Ganz dynamisch wollte ich da einsteigen und nochmal, bevor wir zu den aktuellen Debatten kommen, eine Richtigstellung zum Thema Compton Cafeteria Riots geben. Das war nämlich eigentlich einer der ersten Riots aus der queeren Szene, auch in den USA. Und tatsächlich ist es so, dass auch diese Riots nicht weniger radikal und auch nicht weniger lange gedauert haben als die Stonewall Riots letzten Endes. Kein Mensch das aber ganz schön nachvollziehen, wurde durch die Einbürgerung oder Einbeziehung schwuler, besser gestellter AktivistInnen tatsächlich eine größere Öffentlichkeit erreicht. Und somit haben wir heute diesen Mythos Stonewall Riot. Aber wirklich nochmal ganz explizit, eigentlich ist es die Compton Cafeteria. Da waren es allerdings vor allem People of Color, transfeminine Menschen, Drag Queens, die sich dafür eingesetzt haben und quasi weniger gut mit weißen, neoliberalen, cis-schwulen Männern zusammenpaktiert haben. Und das, weiß ich nicht, ist, finde ich, meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen mache ich das hier nochmal so explizit, dass das nicht weggewischt wird oder da eine Geschichte quasi immer wieder erzählt wird, die eigentlich meiner Meinung nach anders stattgefunden hat. Und jetzt, wie in einer Zeitmaschine, in einer queeren tollen Zeitmaschine, können wir auf den Alltag hier kommen, weil wir sind natürlich lange noch nicht am Ende und können uns revoltieren, so viel wir wollen. Es gibt noch genug zu tun und ich würde da an meine anderen beiden tollen Menschen abgeben wollen.
Ja, ich denke, es fängt auch allein schon mit der queeren Sichtbarkeit an in Dresden. Ich bin zum Beispiel, bevor ich nach Dresden gezogen bin, habe ich viele, viele Jahre in Köln gelebt, danach noch ein paar Jahre in Berlin und dann bin ich nach Dresden gezogen und ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die queere Szene überhaupt gefunden habe, weil, wo sind sie denn, die Queers in Dresden? Ich habe erstmal wirklich ganz naiv auf Google Maps nach Orten gesucht. Und alles, was ich gefunden habe, sind Orte gewesen für schwule Cis-Männer. Ob das jetzt Bars sind, ob das jetzt Saunen sind. Ich habe erstmal lange gebraucht, um Orte zu finden, wo ich hingehen kann, um Community zu finden, um in geschützterem Maße meine Queerheit auszuleben, wo ich weiß, dass ich da jetzt nicht mit blöden Blicken zu rechnen habe oder auch mit blöden Kommentaren, wenn ich mit meiner Freundin da sitze und Händchen halte oder wir uns küssen oder sowas. Und auch jetzt wüsste ich nicht, wenn mich jemand fragt, du, ich bin neu in Dresden, wo sind denn so die queeren Spots? Schwierig zu beantworten.
Ja, also es wird auf jeden Fall an Räumlichkeiten und wie du neulich schon meintest, mir mal im Gespräch, was wir beide hatten, hast du erzählt, dass du auch so in der Bahn Leute gespottet hast, die so einen Regenbogen-Button anhaben zum Beispiel oder überhaupt die irgendwie queer aussahen und man hatte sofort so ein Gefühl von, hallo, hier ist noch jemand und dass man...
Ja, genau.
Ja, also ich war, bevor ich nach Dresden gezogen bin, in queeren Kontexten vernetzt in Süddeutschland und habe eigentlich nur da was gemacht und mit meinem Umzug nach Dresden war ich auch so gesättigt davon, dass ich erstmal dachte, okay, ich gehe jetzt in eine linksradikalere, feministisch-anarchistische Szene und tobe mich da aus und deswegen hat das irgendwie, also genau, ich bin trans, ich bin queer, aber es spielte irgendwie nie so eine Rolle in der Politik, die ich gemacht habe und irgendwie fehlte mir auch so die Thematisierung, also zum einen auch, genau, mit Leuten darüber zu sprechen und auch so eine gemeinsame Basis zu haben, wo man dann reden kann und man kommt direkt an diesen, direkt da an, wo man drüber reden will und muss nicht schon vorher irgendwie, wird da so ausgebremst, weil Leute sich nicht mit Thematiken auskennen. Genau, und gemerkt habe ich es dann eigentlich eher, also dass Trans dann doch eine Rolle spielt, als es, wenn es dann zu sticheln anfängt oder wenn ich merke, dass es dann schon, also genau, wenn man so Transfeindlichkeit erfährt, die man ja auch in Dresden, auch in feministischen Szenen, auch in linken Szenen trotz allem erfährt. Ich könnte da jetzt gleich weitermachen mit dem Cis-Sexismus innerhalb der feministischen Linken, weil ich genau immer noch finde, dass das ein, ja, also ein super aktuelles Thema ist und auch eins, wo viel passiert, viel drüber geredet wird, aber es meines Erachtens wenig so Input-Vortragmäßig ordentliche Auseinandersetzungen, Buchlesen, also dass da so inhaltlich damit gearbeitet wird. Vielleicht mal ganz allgemein Transfeindlichkeit oder sagen wir also mit Cissexismus, was meine ich damit? Also in unserer Gesellschaft, das ist den meisten bewusst, haben wir so ein cis-heteronormatives System. Das ist die Annahme, dass Menschen sich in sogenannte zwei biologische Geschlechter, Mann und Frau, mit den ja, jeweiligen Rollenbildern und so aufteilen lassen und die sich gegenseitig mit einer sogenannten heterosexuellen Liebe aufeinander beziehen. Und alles, was von der hetero- und cis-Norm abweichend, wird eben gewaltvoll unterdrückt und es passiert sehr vielseitig. Und Cis-Sexismus ist eben das, dass man von der Cis-Norm abweichende Menschen, genau, dass die diskriminiert werden. Und da ist es eben auch möglich, genau, dass Cis-Frauen das auch machen können. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt auch innerhalb von der feministischen Linken, dass viele Cis-Frauen es vielleicht nicht gewohnt sind, dass sie selber auch, also insbesondere auch gerade weiße Cis-Frauen nicht gewohnt sind, dass sie selber auch so Ausführende von Diskriminierung sein können, weil es ja schon eher dieses Opfernarrativ auch gibt, was auch mit der zweiten Feminismusbewegung eigentlich so aufgebrochen werden sollte, im Sinne von, ja, im MS waren Frauen auch TäterInnen, das kann nicht immer nur so schwarz-weiß gut-böse geben, sondern genau, dass es eben intersektional ist und vielschichtig und dass es sehr viele Ismen gibt, die von unterschiedlichen Leuten ausgeführt werden. Ja. Und Transfeindlichkeit an sich hat Geschichte, also das finde ich auch total interessant, was da schon alles an Büchern rausgegeben wurden. Schon in den 70ern, 80ern mit The Transgender Imperium oder so heißt das, also richtig schrecklich, wo so, ja, also genau, aber wo Argumente gespielt werden, die bis heute immer noch und in anderen Formen weitergegeben werden. Das heißt, das ist nichts, was sich Transleute irgendwie ausdenken, sondern was wirklich eine, finde ich, eine eigene Lobbyarbeit ist, das immer genau weitergetragen wird. Und es gibt so ganz klassische Erzählungen, die also eine sehr einfach zu enttarnende Transfeindlichkeit sind, diese gegenüber Transfrauen, dass sie oder Transweiblichkeiten, dass sie entweder so prädatorisch dargestellt werden, im Sinne von, das sind Leute, die irgendwo eindringen wollen, um Cis-Frauen zu schaden und die da eigentlich immer dargestellt werden, als wären es Cis-Männer, die sich ausgeben als Frauen, was natürlich totaler Quatsch ist und dabei überhaupt nicht bedacht wird, wie viel Transmisogynie genau Menschen erfahren und wie vulnerabel die sind und wie viel genau vor wem man hier eigentlich vor wem schützen muss. Oder aber dieses andere transweibliche Narrativ, dass die so übersexualisiert dargestellt werden, was halt auch häufig mit so exotisierenden rassistischen Zuschreibungsbildern einhergeht. Während so Transmännlichkeiten und Leute, die sich auf dem transmaskulinen Spektrum bewegen, eher damit strugglen, dass sie so nicht ernst genommen werden, dass sie so infantilisiert werden, als wissen sie nicht, was sie wollen. Dass dann auch nochmal viel so reproduktive Biopolitik mit eingespielt wird, im Sinne von, die dürfen nichts an ihrem Körper verändern, sonst sind sie vielleicht nicht mehr gebärfähig. Und es gibt aber auch gerade innerhalb von feministischen Reihen so dieses verlorene lesbische Schwester-Narrativ. Ich mache hier im Studio immer so Anführungszeichen an diese ganzen Wörter mit dran, damit ihr jetzt alle, dass es nicht so ist. Genau, wo Leute sich mit rumschlagen, dass sie ja nur Sexismus entkommen wollen und so Überläufer sind oder so ein so super woke Special Snowflake und sie wollen sich jetzt mit dieser Unterdrückungserfahrung Frau abwenden und deswegen sind sie dann trans und das ist halt eine totale Missinterpretation dessen, was es eigentlich bedeutet, trans zu sein. Und auch wenn man sich das mal ja auf einer materiellen Ebene gesellschaftlich anguckt, dass Trans Leute es einen total bekackt haben und ich, also ja, was jetzt die Jobs angeht, was die kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse angeht, also was die prekären Verhältnisse angeht, was diese krasse medizinischen Pathologisierungen angeht, also dass man vom Staat krank gemacht wird, dass man so krassen Gutachten und so ausgesetzt wird, ne, dass diese Argumente einfach viele keinen Sinn ergeben. Und ich glaube, an der Stelle, bevor ich jetzt noch weitere aufzähle und denen damit auch so eine Bühne bete, würde ich lieber verweisen auf ein paar Quellen, wo man sich gut darüber informieren kann. Das ist auf jeden Fall die großartige Faulenzer, die da seit Jahren Bildungsarbeit drüber leistet, die wir auch gerade ein Lied von ihr gehört haben, die auch Bücher schreibt. Dass eine weitere Autorin, die darüber schreibt, auch insbesondere über Transmisogynie, ist Felicia Ewert. Die hat auch einen sehr flotten Twitter-Account. Genau, weil sie ja euch darüber bilden möchtet. Und es gibt noch so ein The Same Discussion as Every Year, wo es auch so um transmisogyne Ein- und Ausschlüsse geht in sogenannte Flinträume. Das ist von der Gruppe Wir. Genau, ich denke, das hauen wir dann alles vielleicht noch in die Beschreibung von dem Video hier. Ja. Und ich glaube, grundsätzlich ist einfach das Problem, dass Leute denken, okay, wir sagen jetzt nicht mehr Frauen, wir sagen jetzt Flint. Und dann wird sich aber nicht damit auseinandergesetzt, was sind die spezifischen Forderungen, was brauchen der einzelnen Leute innerhalb der Community, die für die jeweiligen Buchstaben stehen. Was brauchen Trans-Leute, was brauchen Inter-Leute, was brauchen Non-Binaries, die ja auch viel damit zu kämpfen haben, nicht ernst genommen zu werden. Und ja, das läuft alles unter Cis-Sexismus. Und damit würde ich dieses immer noch sehr aktuelle Thema vielleicht abschließen und weitergeben an Katha.
Ja, danke, Arne, für diese bühnenreife Erklärung. Du hörst es nicht, aber ich gebe dir auf jeden Fall mentalen Applaus dafür. Genau, ein weiteres Thema, was in diesem Zusammenhang wichtig wird, um irgendwie nochmal aufzuzeigen, dass es auch ein ganz schönes Privileg ist, von Geburt an in Ruhe mit seinem Geschlecht gelassen zu werden von Cis-Leuten, ist natürlich nach wie vor die Debatte über körperliche Integrität von Interpersonen. Das meint, dass es Personen in Deutschland gibt, die auf die Welt kommen und nicht in das Spektrum männlich oder weiblich fallen nach Geburtszuordnung. Spektrum sage ich deswegen, weil auch männlich und weiblich tatsächlich, wenn Menschen das in irgendeiner Form von ÄrztInnen bei der Geburt bestätigt oder attestiert bekommen, gibt es da einfach tatsächlich Messbänder, die dir messen, wie groß deine Klitoris sein darf, damit du Frau oder Mann bist. Also auch da haben wir es einfach mit Spektren zu tun. Aber es gibt eben auch Menschen, die weder in das eine noch das andere Spektrum fallen. Und jetzt könnte Mensch natürlich meinen, es ist ja eigentlich völlig egal, so wenn ich in das Spektrum falle oder nicht. Das ist jetzt auch nicht sonderlich, also es ist einfach nichts, was in irgendeiner Form Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat, denn das wird jetzt wichtig. In Deutschland war es lange Zeit so, dass gesagt wurde, Menschen, die eben nicht in diese Kategorien fallen, müssen operiert werden. Also die müssen entweder zu Männern oder Frauen gemacht werden. Und damit war ganz schmerzhafte OPs verbunden. Es wurde den Leuten oftmals auch nicht gesagt, was damit ihnen getan wurde während dieser frühkindlichen Phase. Dazu muss man auch sagen, dass diese Operation wirklich im Alter von bis zu 1-2 Jahren gemacht wurden. Also wir reden hier nicht von bewussten Entscheidungen der Kinder, sondern von Eltern und ÄrztInnen, die quasi dazu gedrängt haben, diese Kinder zu operieren, zwangs zu operieren. Und seit dem Bundesverfassungsurteil von 2017 gibt es ja in Deutschland die dritte Option. Also ich muss mich nicht mehr als Mann oder Frau, sondern kann mich auch als divers ins Personenstandsregister eintragen lassen. Auch da gibt es viel Scheiße, die an anderer Stelle vielleicht genauer erklärt werden sollte, aber jetzt hier nicht zum Thema ist. Und damit verbunden hat dann auch die Politik gemerkt, oh Mensch, das ist einfach nicht so klug, was wir hier machen. Mensch muss dazu sagen, dass der Bundestag auch hauptsächlich aus weißen Cis-Menschen besteht. Und jetzt, 2021, wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht von der Koalition, das sagt so, hey, diese Kinder dürfen nicht mehr operiert werden. Es sei denn, Triggerwarnung vor Cis-Sexismus, es sei denn, ihre Gesundheit steht auf dem Spiel, ihre körperliche Gesundheit. Und das ist natürlich ziemlich schräg, wenn Mensch bedenkt, dass wirklich kein anderer Mensch auf die Idee kommen würde, ein gesundes Cis-Frauen-Baby zu operieren, weil die Gesundheit an ihrer Vagina oder an ihrer Vulva jetzt hängen würde. Also ich muss das so ausdrücken, weil es wirklich Schlupflöcher sind, die immer noch davon zeugen, dass wir ein ganz verqueres, das ist jetzt ein witziges Wort dafür, dass wir ein ganz schräges Bild dafür in unserer Gesellschaft haben, was es meint, genderqueer zu sein oder intersex, dass das bei uns immer noch mit Krankheit und mit irgendwas Schrägem verbunden wird, was vielleicht eventuell irgendwo immer noch gesundheitliche Probleme hervorrufen würde. Das Gesetz wird dementsprechend auch von vielen, vor allem Interverbänden, als nicht weitreichend oder nicht ausreichend schützend für diese Kinder angesehen. Und wir können nur hoffen, dass sich da was tut. Denn so wie es jetzt ist, stellt es vielleicht eine Mini-Verbesserung dar, aber es muss einfach noch so viel mehr getan werden. Und wenn wir schon mal bei der Politik sind und noch mehr tun, würde ich zu Mima überleiten, die vielleicht noch mal vom großen Berlin ins kleinere Dresden überleiten könnte.
Ja, gerne. Um nach Dresden überzuleiten, mache ich erstmal noch einen kleinen Schwenker nach Thüringen, weil vielleicht erinnern sich ein paar von euch noch daran, als 2015 die AfD in Thüringen eine sogenannte kleine Anfrage im Landtag gestellt hat, um herauszufinden, wie viele homo- oder bisexuelle und inter- und transgeschlechtliche Menschen denn in Thüringen leben und warum die Regierung diese überhaupt als besonders schutzbedürftig ansieht, damit man dann eben im nächsten Schritt rausfinden kann, wie viele, wie hoch die Mittel sind, die für diese sogenannte Entwicklung des Landesprogramms für Akzeptanz und Vielfalt ausgegeben werden. Und was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass selbst die CDU dafür nur ein Kopfschütteln übrig hatte und kommentiert hat, dass eben die Zeiten, in denen sich Homosexuelle in Deutschland registrieren lassen mussten, glücklicherweise vorbei sind. Und Volkhard Knigge, das ist vielleicht manchen ein Begriff, das ist der Leiter der Gedenkstätte in Buchenwald, der hat sich auch dazu geäußert und hat eben auch ähnliche Worte gewählt. Ich zitiere ihn mal: Anders als im Nationalsozialismus würden in einer Demokratie nun mal keine Listen über die sexuelle Orientierung geführt. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, alles gut und schön, das ist Thüringen, aber was hat jetzt die Queer Pride Dresden damit zu tun? Und die Antwort liegt natürlich bei der AfD, denn die macht ja nicht nur in Thüringen, die macht da nicht Halt, sondern die AfD attackiert queeres Leben deutschlandweit. Ja, und so überrascht es natürlich auch nicht, dass es in Dresden zu einem ähnlichen Vorfall gekommen ist. Es gab nämlich auch in der sächsischen Staatsregierung so eine, ja, die heißen kleine Anfragen. Da hat sich die AfD-Abgeordnete, der AfD-Abgeordnete Carsten Hütter über die Förderung des Gerede e.V. nach der Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsens Informationen einholen lassen. Ja. Dieser AfD-Politiker unterstellt nämlich dem Verein mit seinem vom Freistaat geförderten Projekt Respekt beginnt im Kopf, dass die damit eine Art Gehirnwäsche betreiben und massiv in die Sexualität von Jugendlichen eingreifen. Und jetzt zitiere ich wieder, er meint, das sei Pornounterricht von perversen Linkspolitikern. Ja, und da hat sich dann ein gewisser Oliver Strotzer, das ist ein Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung innerhalb der SPD Sachsen, der hat sich sofort dagegen gesträubt und hat angemerkt, dass der Gerede e.V. sich mit seinen Projekten schon seit vielen Jahren für den Kampf gegen Diskriminierung und Gewalt gegen queere Menschen in Sachsen einsetzt und hat dann auch ganz viele einzelne Punkte aufgezählt, um eben zu beweisen, dass die damit alle förderrelevanten Kriterien des Programms Weltoffenes Sachsen, dass die eben alle erfüllt werden. Ja, und was Strotzer eben auch anmerkt, ist, dass die AfD sich in diesem Antrag, in dieser Pressemitteilung einer Sprache und auch einer Ideologie bedient, die wir natürlich bereits kennen. Das ist dasselbe, was die Nationalsozialisten zwischen 33 und 45 gemacht haben, um die Verfolgung, die Folter und die Ermordung von homosexuellen Männern vor allen Dingen zu rechtfertigen. Genau wie die AfD heute haben nämlich damals die Nazis Homosexuelle bewusst in die Nähe von Pädophilen gerückt, um ihnen damit zu unterstellen, eine Art Gehirnwäsche zu betreiben. Und Hirnwäsche ist genau das Wort, was eben auch die AfD dafür benutzt hat. Und insofern muss man wirklich sagen, mit dieser Rhetorik und diesen Lügen, die die AfD da benutzt, machen sie sich aktiv an jedem Opfer homo- und transphober Gewalt, nicht nur in Dresden, sondern in ganz Deutschland, mitschuldig. Und das fand ich dann sehr gut. Damit hat dann auch Strotzer von der SPD wirklich das Versprechen gegeben, nicht zuzulassen, dass dem Gerede e.V. oder einem anderen Träger, die sich für die gleichen Ziele einsetzen, auch nur ein einziger Cent für ihre wichtige Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit gestrichen wird. Und wenn man da so ein bisschen nachschaut, was die AfD an offiziellen Statements zu Homosexualität oder auch zu Gender so verbreitet, da findet man auf der Website von denen die Meinung, dass die sogenannte Gender-Ideologie die marginalisiere die naturgegebenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also was die natürlich meinen, sind Cis-Frauen und Cis-Männern. Und sie behaupten, dass das die klassische Familie, was auch immer das sein soll, abschaffen soll. Und dass schulische Aufklärung über queere Menschen im Sexualkundeunterricht, das sei Indoktrination oder gar Frühsexualisierung von Kindern durch den Staat. Da sind wir auch wieder ganz nah an dem Begriff der Pädophilie. Und dementsprechend verlangen sie auch, dass Programme zur Förderung von Akzeptanz und Respekt für Homosexuelle oder trans- und intergeschlechtliche Menschen eingestellt werden. Deswegen auch damals die Attacke, die sich gegen den Gerede e.V. damals gewendet hat. Und passend dazu habe ich auch herausgefunden, dass es 2016 einen weiteren AfD-Vorfall gab, diesmal in Sachsen-Anhalt. Da gab es nämlich gerade im Landtag eine Debatte darüber, ob man die Maghreb-Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären könne, wenn da doch Homosexuelle hohe Gefängnisstrafen erwarten. Und daraufhin hat Andreas Gehlmann von der AfD laut dazwischen gerufen, das sollten wir in Deutschland auch machen. Ja, also das muss man sich mal vor Augen halten. Wenn jemand lesbisch, schwul, bi oder transgeschlechtlich oder intergeschlechtlich ist und verfolgt wird, ist das in Deutschland ein anerkannter Asylgrund? Und Verfolgung heißt in diesem Zusammenhang, dass im Heimatland wegen der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität massive Gewalt, Tod, Haft oder andere Formen unmenschlicher Behandlung drohen. Und es geht so weit, dass man zur Vorbereitung für die Anhörung, dass es wirklich geraten wird, sich von Asylverfahrensberatungen und Anlaufstellen, die gezielt für queere Geflüchtete da sind, um sie zu beraten, dass man sich da wirklich Unterstützung holt und zum Beispiel alle Verfolgungshandlungen chronologisch aufzählt, Belege sammeln kann, die man irgendwie hat. Und man ist da gezwungen, über das Erlebte zu sprechen. Weil es reicht eben nicht aus einem Land zu kommen, in dem Queersein ein Verbrechen darstellt, sondern man muss wirklich belegen, man muss es glaubhaft belegen können, dieser Verfolgung und dieser Folter im Heimatland ausgesetzt zu sein. Und da muss man sich eben auch sehr intime Fragen zum Privatleben stellen lassen, zum Selbstfindungsprozess, zu den bisherigen Beziehungen und so weiter. Und queere Geflüchtete, die in ihrer Heimat nicht offen homosexuell zum Beispiel gelebt haben und daher unverfolgt ausgereist sind, erhalten wirklich nur dann Asyl, wenn sie dies aus Angst vor Verfolgung getan haben. Wenn sie versteckt gelebt haben, um zum Beispiel ihr Gesicht zu wahren oder die Ehre der Familie zu schützen, dann ist das tatsächlich kein Asylgrund. dann wird nämlich oft angenommen, dass die ja einfach so weiterleben können, dass da einfach eine Verfolgung unwahrscheinlich ist und dann können die auch zurückgehen und weiter so leben, wie sie bislang gelebt haben. Immer wieder werden wirklich auch Asylanträge queerer Menschen abgelehnt, weil man ihnen die sexuelle Orientierung zum Beispiel auch nicht abkauft. Man glaubt denen einfach nicht. Es gab zum Beispiel 2018, das klingelt bestimmt bei vielen in den Ohren, das war in Österreich so ein Fall, da hat man einem 18-jährigen Afghanen kein Asyl in Europa gewährt, weil, und jetzt zitiere ich wieder, im Ablehnungsbescheid stand, weder sein Gang, sein Gehabe oder seine Bekleidung auch nur annähernd darauf hingedeutet hätten, dass er homosexuell sein könnte. Zudem habe sich der junge Mann mehrmals mit seinen Zimmergenossen gestritten, womit er zu aggressiv sei, um homosexuell zu sein. Auch einige Vorurteile gegen Schwule arbeitete der Beamte in dem Papier ab, das geht also noch weiter. Freunde hätte er nicht sehr viele, sind Homosexuelle nicht eher gesellig? Also da hat man hat ihm einfach nicht geglaubt und als Grund auch noch sich an Klischees über Klischees über Klischees bedient, um das noch zu begründen, warum ihm das nicht abgekauft wurde. In Deutschland wurde dann zum Beispiel auch 2019 einem weiteren queeren Geflüchteten das Asyl abgelehnt, mit der Begründung, bei seiner Sexualität handele es sich um ein Ausprobieren, ja, eine Experimentierphase, das Erforschen der eigenen Möglichkeiten und Wünsche, nicht aber um eine gefestigte Präferenz. Und derzeit ist und damals war beim Antragsteller alles disponibel. So steht das da in dem Bescheid. Ja, also ich möchte auch nochmal sagen, wir selbst jetzt hier in der Runde, wir haben zwar keinen geflüchteten Hintergrund, aber für uns ist es wichtig, solidarisch mit diesen Menschen zu sein, solidarisch mit queeren Geflüchteten zu sein und unsere eigenen Privilegien deswegen auch wirklich dafür zu nutzen, auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Ja, das war jetzt ein sehr langer Schwenk und da könnte ich noch ewig weitermachen, aber das ist jetzt erstmal so verdichtet.
Ja, danke Mima für deine übelst krasse antifaschistische Recherche. Wir gehen gleich weiter über zum Lokalbezug und genau zu der AfD in Dresden. Ich wollte nur noch kurz einwerfen, was ihr gerade gehört habt. Ich konnte es mir nicht verkneifen, bei all den queeren CSD bisher fehlt es mir ein bisschen an Hardcore-Punk. Das war Gloss mit Girls Living Outside Society Shit. Das ist eine Flint-Band, die es leider nicht mehr gibt. Und wir leider nicht einladen können, sonst wären sie hoffentlich mit am Start gewesen. Warum in Dresden, unsere Pride, warum haben wir uns zusammengeschlossen? Sehen wir irgendeine politische Notwendigkeit vor Ort? Ihr wisst es bestimmt. Genau, also dann zum Lokalbezug, um anzuschließen an Mimas Beitrag. Ich würde, genau, obwohl die AfD nervig ist, nochmal kurz darauf eingehen, dass es ja auch diesen homophoben Mord am Altmarkt gab in diesem Jahr. Und auch 2018 gab es einen homophoben Mord von Christopher W. in Aue. Und dass es vielen Queers total krass aufgestoßen ist, dass dann die AfD am Altmarkt auftaucht, auch dort die Kranzniederlegung macht und diese Morde und diese Angriffe von faschistischer Seite auf Queers so von denen mit instrumentalisiert werden und die das auch für ihre fadenscheinige Agenda dann gebrauchen können. Genau, gibt's für euch noch andere politische Notwendigkeiten in Dresden?
Also auf jeden Fall, ich meine, Dresden. Ich glaube, so für mich ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding, warum es eine alternative Pride braucht, um auch queere Sexualitäten und queere Identitäten jenseits schwuler Cis-Männlichkeit aufzuzeigen, weil trotz all unserer aktivistischen Bemühungen und Bestrebungen und auch der NGOs, die hier in Dresden sind, gibt es ja immer noch relativ wenig Orte für Queers, also seien es lesbische Treffen, seien es Trans-Treffen, also was du eben auch meintest, Arne, so für jede Person und für jede Personengruppe im Flinter-Spektrum ist in Dresden bis, naja, um es mal böse auszudrücken, vielleicht so für Cis-Frauen, weiße Cis-Frauen ziemlich wenig. Und da ist eine große Pride natürlich einfach richtig, richtig cool und eine richtig gute Sache, um irgendwie noch mehr Awareness, noch mehr Sichtbarkeit und noch mehr Vernetzung zu schaffen, sodass wir einfach auch andere Strukturen in Dresden etablieren können, die nochmal andere Sichtbarkeiten für andere Menschen produzieren.
Genau, so andere Menschen und andere Sichtbarkeiten. Wir haben auch, es gab vor einem halben Jahr, glaube ich, vielleicht ist auch schon wieder ein ganzes Jahr her, so diesen Femtag, wo wir darüber gesprochen haben mit dem Queer Lemma. Das fand ich ein ganz gutes Bild, was auch nochmal so eine Dringlichkeit unterstreicht. Da gibt es so diese drei Begriffe. Es gibt Dresden, es gibt Queers und es gibt die Antifa. Also, oder die Antifa ist auch austauschbar durch, keine Ahnung, FeministInnen. Oder durch emanzipative Leute und also wie so eine Szene-Bubbles, die einhergeht, auch mit so Orten, wo man sich eben trifft, ne, damit man ein bisschen konkreter hat, was ist gemeint mit die Antifa. Das ist gemeint. Und diese drei Orte, Dresden, Queers und Antifa, die passen immer nur zu zweit zueinander. Es gibt Dresdner Queers, die nicht in der Antifa sind. Es gibt Dresdner Antifas, die nicht queer sind. Und es gibt Antifa-Queers, aber nicht in Dresden. Und es gab auch noch so eine aktivistische Austauschfahrt nach Polen, die ist auch im letzten Jahr stattgefunden und die möchte ich auf jeden Fall noch mit erwähnen, weil das für viele Leute ein großer Motivationsschub war, die polnischen Genossinnen zu besuchen und zu sehen, was sind deren queere Kämpfe gerade. Wir waren in Warschau bei der Gruppe Stop Surum, Stop den Bullshit. Das sind Anarcho-FeministInnen mit einem hohen TIN-Anteil in der Gruppe, die faschistische Busse blockieren, Regenbogenflaggenaktionen gemacht haben und dafür auch teilweise in U-Haft gingen und dann eben danach die großen Streiks über reproduktive Rechte von Streik Corbiet. Und wir haben dabei viele Leute kennengelernt und das hat auch nochmal so einen richtigen Schwung gegeben von wow, wir waren auf der Pride in Wroclaw und die war total cool und es gab einen Anarcho-Blog und einen antikapitalistischen emanzipativen Blog und wir wollten sowas in Dresden auch machen und da ist dann so dieser ursprüngliche, diese Rundbeitrag rausgegangen im Sinne von Leute zu suchen, zusammenzubringen und da werden wir ja schon direkt bei der Pride, vielleicht reden wir so ein bisschen, was genau da am 12. Juni 2021 stattfinden wird. Wir haben nämlich unsere polnischen Genossen eingeladen und Genossinnen und die kommen auch vorbei. Es wird auf jeden Fall zum Beispiel einen Samba-Leute geben und aus Prag sowohl als auch aus Wroclaw und es wird auch gemeinsam an einen Austauschbesuch nach Görlitz geben und die polnische Partnerstadt von Görlitz, wo mir der polnische Name gerade nicht einfällt. Wie?
Skorzalitz.
Danke. Genau, wo man sich gemeinsam unterstützt und über Grenzen hinweg an der Queerness arbeitet. Möchte jemand von euch beiden so ein bisschen das Programm vorstellen?
Na klar möchte ich das. Genau, wir haben nämlich auch ein volles Programm. Also es wird einmal den Umzug geben, also die ganz klassische Pride-Parade. Und wir haben nicht nur internationale Gäste, wir haben tatsächlich auch Gäste aus anderen Städten. Und es wird einen rollenden Blog aus Berlin geben, worauf wir uns natürlich auch richtig dolle freuen. Wir haben außerdem neben dem Pride-Umzug auch Workshops geplant. Wir haben ein Picknick danach geplant, natürlich Corona-konform. Dabei sind wir natürlich mehrsprachig. Also wir probieren es auf Deutsch und auf Englisch. Mehr Sprachen sind wie immer gern gesehen. Und falls sich eine Person hier gerade zuhört und als Übersetzerin bemüßigt fühlt, freuen wir uns auch darüber. Wir probieren es besonders barrierearm und barrierefrei zu gestalten, beziehungsweise wir bemühen uns gerade auch um Übersetzungen in Gebärdensprache und in leichter Sprache. Wir möchten eine rollibefahrbare Routendemo haben und wir laden natürlich immer noch zu Redebeiträgen ein. Also wenn ihr das gerade hört, die ganze Planung steht und läuft, aber sie läuft natürlich und steht auch mit euch. Deswegen schaut ins Internet, weil, und das ist ja nochmal viel, viel cooler, wir sind natürlich auch im Internet aktiv. Jetzt kommt so ein bisschen der Werbeblock. Aber wir sind im Internet aktiv, Pride.dd, bei Facebook und bei Insta, und da könnt ihr ganz genau sehen, wann welche Veranstaltungen sind. Ihr seid immer auf dem Laufenden. Ihr kriegt auf jeden Fall immer mit, wie sich das auch gerade mit Corona entwickelt, weil nichtsdestotrotz sind natürlich auch wir an die Pandemielage gebunden. Und was wir auch besprochen haben, ist, dass am 12. ganz viel Fun stattfindet. Also wir wollen auch hier nochmal dafür werben, dass wir natürlich super politisch an die Sache rangehen. Aber das bedeutet eben auch, dass wir unser Leben feiern. Und wir haben gerade ziemlich harten Stuff so durchdiskutiert. Und die Pride am 12. soll natürlich aus Ausdruck von Freude am eigenen Leben und auch einer politischen Freude sein. Genau. Und vielleicht möchte Mima auch noch was dazu sagen.
Ja, wir haben auch ganz tolle Workshops geplant. Und darauf freue ich mich ganz besonders, weil das ist auch immer wieder eine Möglichkeit für Menschen, sich zu vernetzen und neue queere Menschen kennenzulernen. Ich habe gerade gar nicht vor Augen, was alles geplant ist. Aber es sollen auch Filme gezeigt werden. Banner bemalt werden, eine Wanderung soll stattfinden und ich selbst zum Beispiel, ich gebe auch einen Workshop, ich gebe einen kleinen Do-it-yourself-Workshop, wie man einen Harness sich selbst machen kann, weil mir das zum Beispiel auch wichtig ist, dass wir uns gegenseitig unser Wissen miteinander teilen und was ich kann, das bringe ich dir gerne bei und bring du mir doch bei, was du kannst, damit wir auch ein solidarisches Miteinander finden. Und ja, darauf freue ich mich ganz doll.
Genau, ihr hattet ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr auch sehr auf eine inklusive Pride haben möchtet, gerne, dass so möglichst viele Menschen dran teilnehmen können. Könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, also die Frage, warum wir darauf achten oder wie wir unsere Pride inklusiver gestalten wollen, ist natürlich, dass ganz oft Menschen mit Behinderung, Sexualität und Queerness abgesprochen wird. Also wir haben ja eben schon bei Anne und Trans gehört, dass Transmenschen krank gemacht werden vom Staat. Und gleichzeitig erleben wir, dass behinderte Menschen vom Staat eigentlich ziemlich oft geschlechtlos gemacht werden. Wir hatten übrigens die Diskussion über Sexualassistenz im Bundestag. Das wurde niedergeschmettert mit der Begründung, jetzt gäbe es Sexarbeit auf Rezept für Behindis, was natürlich einfach nicht stimmt. Und was zeigt, dass in Deutschland der Gedanke, dass Menschen mit Behinderung Sex haben und das eigenständig und selbstbestimmt mit und wie sie wollen, ist so queer, dass viele PolitikerInnen gefühlt einen Herzinfarkt deswegen sterben. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass Queers eine Öffentlichkeit und eine Sichtbarkeit für Queers mit Behinderung schaffen. Also Inklusivität meint hier nicht nur so einen technischen Aspekt nach dem Motto, okay, wir machen es barrierearm und dann passt's, sondern es geht auch darum, das haben wir ja eben nochmal angesprochen, Leute sichtbar zu Also sichtbar werden zu lassen in ihrer Sexualität, in ihrer geschlechtlichen Identität und dass das Menschen mit Behinderung genauso sind wie Menschen ohne Behinderung und dass das auch ein radikales politisches Ziel ist und sein sollte im Jahr 2021, dafür gehen wir mit auf die Straße und deswegen soll diese Pride ein Mini-Mini-Mini-Schritt in diese Richtung sein, so dass wir später mal sagen können, ah, seht ihr, da in Dresden, da fand mal was richtig Cooles statt, obwohl hier viel Cooles stattfindet. Aber ihr wisst, was ich meine, deswegen, genau, mehr Queer Crips in die erste Reihe der Pride.
Vaya marginal, esto es pa' ti, pa' nosotros.
This one's dedicated to all of those living in the outer spaces who belong nowhere and everywhere at once. This for you and you and you.
This is for the misfits, the mystics, the immigrants, the deviants. This is for the outcasts, working class, anyone who's been harassed or disgraced, a mixed race rebel since the sixth grade. This is for the non-conformers, transformers, shapeshifters, change makers, gatekeepers, daydreamers, cage breakers. This one's for the pioneers, ride queers, fierce femmes, gender benders, flexing on the frontiers, whose sex and race is unclear, unorthodox, a paradox, mismatch, parasocks, poly rock and Afro hawks. This is for the refugees, the black sheep, my butch queens, anomalies, my POC complexity, that piece of me that no one see, the part of you you wanna free, the piece that needs a remedy. Give it all your energy, embrace your whole identity. You're a sacred recipe, essentially a specialty. Embrace all of your mystery, fulfill your greatest destiny in planetary history. Come on, come on, outer spaces, infinity identity, break out the matrix. Cowards hate us, they fear the unknown and they can't explain us. Outer spaces, we crisscross borders on a daily basis. They armed and dangerous, take them to our universe, the power changes.
Supersónica, aquí estamos la requeta intergaláctica, culturosa, moñera, planetaria, repartera, extratueca, teoría y práctica, pluvia pórica, nostálgicas, rara, profunda, didáctica, bola ísima, estrambóticas, astrales y profilácticas, conectando más criaturas periféricas, cósmicas, de ambiciones antihistéricas, celestiales, cada día más numéricas, relajamos la tendencia más colérica, más quimérica, no puedes creer esta experiencia estratosférica, más allá de las llamadas América, estelares, atmosférica.
Outer spaces, infinity identity, break out the matrix.
Fuera liga, viejo.
We proud to say this, we hear from outer spaces and our power's ancient.
Fuera liga, viejo.
Outer spaces, we kicking down closets and we breaking cages.
Fuera liga, viejo.
We bound for greatness, probably getting louder so the crowds embrace us.
Fuera del espacio que nos traigan el calvario. Nosotras somos flecha de un indígena volando. A nosotros no nos fuman, somos árbol. We grew up in the in-between, the unknown had no sorrow. Out of space for the wicked and the good. Magic niggas from the hood. We be straight up Robin Hood. Golden nugget in my pocket. Poetry rose, thunderbolted from a locket of a palpitating heart. Got a bit of a shock. Starry constellations was all I saw. Figured it was the gods who gave me back this art to combat all the lies, the bullet and the cries. Of the wise brought me back to life. So after all the struggle, the strife and all the hassle, freedom could be my life, my daughter and my wife.
Outer spaces, infinity identity, break out the matrix.
Vielen Dank, dass wir da sein konnten. Und ich würde gerne an Dresden noch sagen, wir sind queer, wir sind hier, wir sind viele und wir gehen nicht weg.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein konnten und dass es so gut klappt hier mit dem Radio. Genau, mir hat das jetzt schon voll also ich freue mich richtig drauf auf die Vernetzung und auf euch alle kennenzulernen. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, ist unabhängig davon, ob wir am Ende wirklich in der Kundgebung stehen oder in der Pride laufen und ob bei der Workshop jetzt 3 oder 10 Leute kommen und auch wenn alles nicht klappt, glaube ich, dass es einfach schon richtig gut war, alles, was wir bisher gemacht haben.
Ja, auch von mir vielen Dank, dass ich mit euch hier sein durfte. Und ich wollte auch nochmal sagen, dass ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei allen anderen, die mit uns arbeiten, bedanken möchte, die jetzt vielleicht im Radio nicht sichtbar geworden sind, aber wir arbeiten in einem tollen Kollektiv zusammen und es ist ziemlich cool und wir sind eine sehr gute Gruppe, um nochmal mit ein bisschen Eigenlob und der Hoffnung, dass wir, wie Mia schon sagt, noch viel mehr werden. Ganz lieben Gruß an alle da draußen.
Okay, ganz lieben Dank an euch, dass ihr da wart und ja, uns einen Einblick gegeben habt in dieses wichtige Thema und dass wir uns jetzt alle mega riesig gemeinsam freuen können, dass jetzt in schon fast einem Monat wir diese mega coole Pride haben werden. Und genau, das war es auch schon für unsere Sendung heute. Ihr könnt die auf jeden Fall nachhören bei freie-radios.net und natürlich bei and.notraces.net. Und ja, wir hören uns dann einfach im nächsten Monat spätestens und wir sehen uns alle auf der Pride.